1. Timotheus Brief, Kapitel 4. Wir lesen da die Verse 6 und 7. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein, genährt und herangebildet durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Aber der profanen Altweiberlegenden entschlage dich. Übe dich aber hin zur rechten Ehrfurcht. In diesen zwei kurzen Versen bekommt der Timotheus als Missionar und Lehrer der Gemeinden in und um Ephesus 5 Aufgaben. Diese Aufgaben wollen wir heute Abend versuchen zu besprechen. Er soll ein Nachfolger Jesu sein. Er soll sich heranbilden und nähren. Er soll den Brüdern gewisse Tatsachen, gewisse Worte des Apostels vorhalten. Er soll sich alten Legenden entschlagen. Und fünftens, er soll sich üben hin zur rechten Ehrfurcht. Diese Aufgaben bedürfen der Erklärung. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, eigentlich könnte man das noch deutlicher übersetzen. Das Wort, das hier gebraucht wird, das sich mit vorhalten oder vorhältst wiedergegeben habe, bedeutet hinlegen als Grundlage. Vielleicht könnte man dann besser übersetzen, zur Grundlage oder als Grundlage vorhalten oder hinlegen oder vorlegen. Die Lehrer in Ephesus, wie alle Lehrer am Evangelium, brauchen eine Grundlage, brauchen etwas, worauf sie bauen können und womit sie arbeiten. Paulus legt Wert in diesem Brief darauf, in diesem Text zum zweiten Mal, dass man nicht mit Legenden umgeht. Das heißt, mit Geschichten, deren Wahrhaftigkeit angezweifelt werden kann. Vielleicht sind sie wahr, vielleicht nicht. Er spricht zudem von Infragestellungen im ersten Kapitel. Wir dürfen unserer Sache gewiss sein. Genau das ist es, was man der Bibel immer wieder vorwirft, wenn man sie nicht kennt. Wenn man sich ihr anschließen würde, wenn man Vertrauen in sie stellen würde, dann würde man auf wackeligem Boden stehen. Das hätten doch Menschen geschrieben und so weiter und so weiter. Sie wissen, was man da zu hören bekommt. Gerade das Umgekehrte ist der Fall. Wir haben kein verlässlicheres Buch aus der Antike als die Heilige Schrift. Wir haben kein besser bezeugtes Buch aus der Antike als die Heilige Schrift. Wir haben bei weitem viel mehr Kopien aus alter Zeit von der Heiligen Schrift als von irgendeinem anderen Werk, sei es von den Römern oder den Griechen, die wohl die bekanntesten sind. Und die Handschriften, die wir aus diesen Völkern haben, sind relativ junge Handschriften. Das heißt, sie sind späte Kopien und die früheren Kopien sind uns verloren gegangen. Je später die Kopie, das heißt, je mehr Kopien von etwas gemacht wurden und wenn man jetzt die letzten Kopien nur hat, je mehr oder je weniger Vertrauen beginnt man zu haben in das, was kopiert wurde. Wir wissen ja, was für Fehler alle auftauchen können, wenn man kopiert. Nun ist es aber erstens so, dass wenn man die Heilige Schrift kopiert hat, dass man das mit großer Sorgfalt getan hat. im Neuen Testament nicht immer mit derselben Vorsicht als im Alten Testament, weshalb wir auch dort größere Schwierigkeiten haben. Aber wir haben nicht nur Abschriften, wir haben Zeugnisse aus der Feder von alten Lehrern des Wortes Gottes, die Wort Gottes zitiert haben. Und bei diesen Zitaten stellt man fest, welche oder welcher Art Kopie sie von der Schrift vor sich hatten. Und da merkt man, dass ein großer Konsens da ist und dass wir eigentlich sehr, sehr viele Zeugnisse haben für die Verlässlichkeit dessen, was wir glauben. Das ist etwas, das viele Leute nicht wissen. Das wird nicht in den Schulen berichtet. Das wird nicht an den Universitäten studiert, wenn man Theologie studiert. Dem Feind ist es gelungen, dieses mehr oder weniger geheim zu halten. Aber es ist bekannte Wahrheit und man darf es wissen, wenn man es wissen will. Und wir sollten es auch ruhig im Zeugnis weitersagen. Die Heilige Schrift ist schon rein wissenschaftlich, schon rein überlieferungsgemäßig das verlässlichste Buch, das wir überhaupt aus der Antike haben. Ja, wir haben also mehr Grund, rein äußerlich der Bibel Glauben zu schenken, als bei einem Schreiber wie Cicero oder Herodotus oder bei anderen alten Schriftstellern. Aber es geht um mehr als das. Wir haben das Zeugnis des Lebens derer, die an die Schrift glauben. Was die Schrift hervorbringt, ist etwas anderes, als was andere religiöse Schriften hervorbringen. Nun sagt man uns, gerade da möchten wir das anzweifeln. Was Kirche uns gezeigt hat, davon haben wir die Nase voll. Das glaube ich. Aber Kirche ist nicht Volk Gottes. Nicht gleich Volk Gottes. Nicht alles, was Christ heißt, ist Christ. Nicht alles, was Deutsch heißt, ist Deutsch. Nicht alles, was einen Namen trägt, verdient den Namen. Und man sollte hier wirklich prüfen, ob es sich um echte Christen handelt oder nicht. Oft zitiert man da die Menschen, die sich an den Kreuzzügen beteiligten. Und dann wollen heutige Christenmenschen Buße tun über das, was in der Vergangenheit da gemacht wurde. Ich beteilige mich nicht daran. Das waren nicht Christen. Christen sammeln sich nicht in Scharen, um Juden umzubringen. Denn das waren wohl die Ersten, die umgebracht wurden bei den Kreuzzügen. Später dann auch Türken oder andere. Oder auch Mitchristen. Also, das ist nicht Volk Gottes. Man darf das Volk Gottes ruhig prüfen an der Heiligen Schrift. Und da gibt es genügend Zeugnisse. Zeugnis von solchen, die bereit waren, ihr Leben zu lassen für Jesus Christus. Übrigens, nicht alle Märtyrer waren notwendigerweise Christen. Aber man beurteile ihr Leben, man beurteile ihr Zeugnis und so weiter. Und dann wird man eine ganze Menge von Zeugnissen oder Menschen finden, deren Leben und Worte übereinstimmt mit dem, was hier geschrieben steht. Man prüfe die Schrift selbst und frage sich, ob sie stimmt in ihren Aussagen. Wo haben wir sonst ein Buch, das über eine Zeit von vielleicht 1400 oder 1600 Jahren verfasst wurde, von einer Menge von Schriftstellern und die so miteinander übereinstimmte wie hier? Das interne Zeugnis der Heiligen Schrift lädt ein zu vertrauen. Zudem haben wir den Spaten, der ist Zeuge für die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Er bringt zutage, führt zutage Zeugnisse aus alter Zeit. Nicht nur aus biblischen Zeiten, sondern auch aus anderen Zeiten, aber unter anderem auch aus biblischen Zeiten. Und immer wieder erfährt man, dass was die Bibel sagte, wirklich stimmt. Und wenn man der Bibel nicht Glauben schenken wollte, dann glaubet man dem Spaten, denn was er zutage liefert, stimmt mit diesem überein. Kenyon reiste in den fernen Osten als Zweifler, christlicher Zweifler. Aber er wurde überführt, als er dort begann zu graben. Es war genau so, wie es geschrieben stand. Man glaubte früher nicht an einen Darius, König von Persien. Der Spaten überzeugte eines anderen. Pilatus, Mythos, bis man einen Stein fand mit seinem Namen. Das soll also zuverlässiger sein, als was die Bibel berichtet. Nun, wenn man dem Stein mehr Glauben schenkt, bitte, ein Zeugnis für die Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift. Immer wieder hat es sich herausgestellt, wo die Bibel kontrolliert werden kann auf ihre Wahrhaftigkeit. Da hat sie immer Vertrauen gewonnen oder gewinnen dürfen. Wo die Bibel kontrolliert werden kann auf ihre Wahrhaftigkeit hin, ist sie immer bestätigt worden als wahrhaftig. Wo findet man sonst ein Buch? Zudem kann man die Prophetien heranziehen als noch ein weiteres Zeugnis. Die Bibel hat, wie kein anderes Buch, Voraussagen gemacht, die zum großen Teil eingetroffen sind. Das kann man geschichtlich prüfen. Es ist wohltuend. Ich wünschte, ich wäre einmal dabei gewesen, aber das soll stattgefunden haben. Jemand vergleicht nun in einem ganzen Abend, erzählt, was die Bibel schreibt, über Tyrus zum Beispiel oder Ägypten, und dann aus der Geschichte erzählt er, sich zugetragen hat. Und die zwei stimmen überein. Was die Bibel über Tyrus sagt, hat sich bewahrheitet in der Geschichte von diesem Land und so weiter. Es ist eingetroffen. Nicht alle Prophetien haben sich schon erfüllt. Aber wo wir kontrollieren können, da zeigt es sich, dass die Bibel die Wahrheit gesprochen hat. Also, wir dürfen der Heiligen Schrift Vertrauen schenken. Und Paulus will, dass Timotheus seinen Worten Vertrauen schenkt. Paulus konnte öffentlich sagen, prüft, es sind ja noch etwa 500 Leute am Leben. Fragt sie, ob Jesus auferstanden ist. Ja? Fragt sie. Man konnte es sich nicht leisten, zu widersprechen. Es waren zu viele Zeugen da. Also, Timotheus ist aufgerufen, Vertrauen zu schenken. Wir wissen, sagt er. Befasse dich also nicht mit Legenden, mit zweifelhaften Geschichten. Das haben die Juden gern getan. Wer den Talmud liest, der stößt auf eine Geschichte nach der anderen, deren Geschichtlichkeit anzuzweifeln ist. Wir haben einige von diesen Geschichten in den Apokryphen, die zwar manchmal schillern, aber doch wirklich das Haar zum Berge stehen bringen. Also die Heilige Schrift ist ein heiliges Buch in ihrer Erzählung, nicht so wie die Apokryphen. Und diesen Geschichten kann man Vertrauen schenken. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein. Ich sprach schon heute Morgen davon, edel heißt schön, das Rechte, ein guter Diener. Ein Diener Jesu Christi, was kann es Schöneres geben, als das zu sein? Das soll Timotheus Mut machen, das soll motivieren. Wenn du ein Diener Jesu Christi willst, dann folge mir nach in meinem apostolischen Auftrag. Dann wirst du ein Diener Jesu Christi sein. Genährt und herangebildet, das ist ein Begriff im Grundtext, kann also mit dem einen Ausdruck oder mit dem anderen übersetzt werden, bedeutet eigentlich beides, weshalb ich beides eingeschlossen habe. Ich kenne einige Sprachen, nicht allzu viele, aber ich kenne keine Sprache außer Holländisch, die so das zum Ausdruck bringt wie im Griechischen. Die Holländer haben einen Ausdruck, der gerade hierzu passt. Wenn die davon sprechen, dass jemand als Kind erzogen wurde in einer Familie, dann sagt man opgevoed. Hier, hij was opgevoed in dat gezin, ungefähr so. Das heißt, er wurde aufgefüttert oder aufgenährt, ja, erzogen. Das schließt das Nähren ein, das heißt, das, was man braucht zum leiblichen Leben, aber es schließt auch die innerliche Erziehung ein, die Erziehung des Charakters. Und das ist, was dieses Wort, das wir im Griechischen haben, bedeutet. Genährt und herangebildet durch die Worte des Glaubens. Timotheus wird aber dieses zu tun haben, bevor er lehrt. Das heißt, Paulus sagt, wenn du dieses, was ich sage, den Brüdern dort, den lehrenden Brüdern dort vorhältst oder als Grundlage vorlegst, so und so habt ihr zu lehren, um dieses geht es. Wenn du das tust, dann wirst du jemand sein, der sich bei dem es sich herausstellt, dass er genährt war. Nicht dadurch wird er genährt. Natürlich nähren wir uns, die wir das Wort verkünden, an dem, was wir sagen. Ich nähere mich heute Abend daran. Ich spreche nicht nur zu Ihnen, ich spreche zu mir. Es ist Gottes Wort, das ich versuche weiterzugeben. Es ist Speise. Aber wenn ich etwas sagen will, dann werde ich mich einigermaßen vorbereitet haben müssen. Das heißt, ich werde mich vorher zu nähren haben. Da ist eine Aufgabe also, nicht nur eine Verheißung, sondern eine Aufgabe, die implizit ist, die mit inbegriffen ist in dieser Formulierung. Also bevor Timotheus an seine öffentliche Aufgabe geht, wird er vor dem Herrn eine Aufgabe haben. Er wird sich selbst zu nähren haben, sich selbst zu erziehen haben. Er wird selbst zu studieren haben. Paulus erwartet nicht, dass er ein Seminar besucht. Er braucht keine Hochschule, keine Bibelschule, keinen Kurs, keine Schulung. Das sind Dinge, die eine Hilfe sein können, manchmal auch ein Hindernis sind. Wir haben vieles davon und viele Gemeinden meinen, sie müssen das haben, sie müssen es nicht haben. Was betont werden muss, dass jeder von uns ganz allein mit dem Wort Gottes sich heranbilden kann, in den Dingen Gottes, im Worte Gottes. Jeder Christ kann imstande sein, einen Spezialisten zu kontrollieren, ob er genaue Arbeit macht. Sie können bewandert sein im Worte Gottes und prüfen, ob die Kommentare die Wahrheit sagen oder nicht. Dazu möchte ich Mut machen. Ich tue das immer wieder. Ich glaube an die Gemeinde. Ich glaube, dass der Heilige Geist in der Gemeinde ist. Ich hatte einen Lehrer in der Musik, an der Hochschule, an der ich studierte. Unter anderem hatten wir auch Musik. Und er war der Auffassung, dass in der Gemeinde Gott am Werk sei, wenn sie singen. Und er legte großen Wert darauf, wenn er einen Chor einübte, dass der Chor so sänge, wie die Gemeinde es hervorgebracht hatte. Er liebte es, die einfachen alten Kernlieder wieder einzuüben. Es war eine Lust, einen solchen Chor zu hören oder sogar dabei zu sein als Sänger. Und er hat uns, das war sein Vertrauen. Ich bin nicht immer der Meinung, dass jede Gemeinde es so singt, wie es gesungen werden sollte. Es braucht schon eine gewisse Anleitung. Aber er war der Auffassung, dass wenn eine Gemeinde diese Lieder singt, mit der Zeit entwickelt sich da etwas durch das Lied selbst und durch den Heiligen Geist, der in der Gemeinde ist. Wenn im Geist gesungen wird, wie Paulus das auch aufruft zu tun, dann wächst da etwas, dann wird da etwas. Wo Kinder Gottes sind, da ist der Heilige Geist. Und wo der Heilige Geist am Werk ist, bei Kindern Gottes, da kann etwas heranwachsen, das der Herr wirklich gebrauchen kann in seinem Reich. Wussten Sie übrigens, dass die meisten der bekannten Persönlichkeiten in der Geschichte der Gemeinde nicht eine Schule durch eine theologische Schule gegangen waren? Es braucht diese nicht. Ich bin von der Schule weggegangen, ganz bewusst, weil ich mir sagte, dies ist nicht der geeignete Platz, um Reich Gottes Arbeiter heranzuziehen. Es ist die Gemeinde. Dort wachsen sie heran. mit anderen Christen, dort, wo die Wirklichkeit ist, dort, wo Menschen im Alltag stehen, dort, wo die Realität ist und wo man dann sich sammelt in der Gemeinde, dort kann man Menschen anleiten. Wenn man da etwas erzählt, wie ich das heute Abend tue, ich sehe euch eure Gesichter, ihr seid dabei, keine Langeweile, ja? Aber sobald ich in einer Schule bin, dann merke ich, die Schüler oder die Studenten haben es mit einem Stoff zu tun, den sie hinnehmen und auf den hin sie sich zu verantworten haben in Form eines Examens. Und sie studieren eher, das kommt von selbst. Das wollen die nicht notwendigerweise. Aber das ist die Situation, die das mit sich bringt. Deshalb glaube ich, dass Strukturen wichtig sind. Die sind nicht von ungefähr. Man kann nicht jede Struktur brauchen im Reiche Gottes. Es bringt es mit sich, dass das Interesse bzw. das Auge, das Interesse verlagert wird. Und man hört nicht nur rein aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zum Wort Gottes, weil man den Herrn liebt, den liebt man schon, aber nicht alles ist dann von Interesse. Ja. Man weiß, das gehört zum Programm, ja, zum Studienprogramm, und man muss das nun eben mitnehmen, aber es ist nicht notwendigerweise als solches für mich im Moment. Ja. Die Bibel sagt uns, dass jeder Christ ganz allein mit dem Herrn, beziehungsweise auch zusammen, wie Paulus sagt in Epheser 3, in der Gemeinschaft der Gläubigen, herangebildet werden kann und dort heranwachsen kann als Lehrer in der Gemeinde, im Reich Gottes. Soll er nun eher unterwegs ein Zeugnis sein für den Herrn Jesus, dann beginnt auch das erst in der Gemeinde, wo er ist, und dann kann er sich einem Evangelisten, der unterwegs ist, anschließend und von ihm lernen. Früher war es auch oft so. In Nordamerika, als es noch keine Hochschulen gab, dann schloss man sich einem Pastor an, einem Pfarrer, und war dort als Schüler bei ihm, machte mit in der Gemeindearbeit und ließ sich nun heranbilden von diesem Pfarrer. Er war der Lehrer und der Einzige praktisch, ja. Aber das waren dann die Pfarrer der Zukunft. Und ich kann mir vorstellen, dass in jener Zeit es ganz schöne Pfarrer gehabt hat, ganz gründliche Pfarrer, die so herangebildet wurden. Also, dies ist der Weg, den Paulus dem Timotheus vorschlägt. In Kapitel 2 hat er, das wird im zweiten Buch sein, ja, Kapitel in 2. Timotheus 2, Vers 2, zeigt er Timotheus, dass er auch andere so anleiten soll in den Gemeinden. Aber ohne Prüfung. Ich freute mich, als einer meiner Kollegen an der Hochschule, an der ich Vorlesungen hielt, mitteilte, dass er nicht viel von Prüfungen hielt. Er war Lehrer selbst, langjähriger Lehrer. Er war ein alter Mann jetzt. Aber er hatte zu viele Schwierigkeiten erlebt. Er liebte das Kind. Und er war ein ausgezeichneter Lehrer, aber wusste um die Ungerechtigkeit der Prüfung, ja, des Gebens von Zensuren zum Beispiel. Wann ist eine Zensur schon eine richtige, ja, eine gerechte? Jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist anders. Jedes Kind bringt andere Voraussetzungen. Und manche Kinder werden anders unterwiesen, von diesem Schüler oder von dem Lehrer und von dem anderen Lehrer. Es ist unmöglich, dass ein Schüler, der nun 6 Jahre Schule hinter sich hat und eine gewisse Note hat, die mit allen anderen Noten in Deutschland verglichen werden können, dass das eine gerechte Note ist. Das ist unmöglich. Und doch wird das erwartet. Das ist das Gesetz. Also im Reich Gottes muss das nicht sein. Wir brauchen nicht diese Art von Anweisung, Heranbildung. Ich plädiere dafür, dass jeder Christ einmal ernste Sache macht mit dem Wort Gottes, anfängt nicht nur zu lesen, das sollte er, viele Christen lesen nicht die Bibel, nicht jeden Tag, dann und wann schauen sie mal rein. Ich plädiere dafür, dass man erstens einmal wirklich seriös beginnt, seine Bibel konsequent zu lesen und dann viel lesen und dann beginnt zu forschen. Ich versuche zu vermeiden, das Wort studieren. Forschen ist das Wort, das die Bibel gebraucht. Und das ist, was Studium ist. Und das ist dann uns etwas gegenwärtiger. Forschen, das verstehen wir als biblischen Begriff. Studium, dann denken wir schon wieder an die Schule. Und nicht das ist gemeint, sondern ein Forschen. Wie verhält es sich? Warum ist es so? Und so weiter und so weiter. Was sagt die Bibel über Sünde, über Jesus und so weiter? Man mache sich Notizen. Notizen über Themen, Notizen über Texte. Und so kann jeder einen Schatz sammeln, der ihm gute Dienste leistet, wenn er einmal so etwas braucht. Im persönlichen Gespräch, in einem kleineren Kreis, ob er ihn zu leiten hat oder beizutragen hat, dann hat er etwas zu sagen. Der Hebräerschreiber erwartet, dass jeder Christ Lehrer ist. In einem kleineren oder größeren Maße. Zuerst sich selbst nähren, dann sich selbst heranbilden und dann auf offene Türen warten. Wenn der Herr keine offenen Türen gibt, gut. Wenn er sie gibt, und das wird er sehr wahrscheinlich tun, dann ist man bereit. Oder nehmen wir den zweiten Brief noch einmal heran, Kapitel 3. Alle Schrift ist von Gott gehaucht und ist nützlich. Nicht alle Schrift, die von Gott eingehaucht ist oder von Gott gehaucht ist oder inspiriert ist, ist nützlich. Nein, alle Schrift ist nützlich. Sie ist Gott gehaucht. Das ist gehört am Anfang, auch grammatisch, sprachlich. Aber was ich sagen wollte ist, ich lese 3 Vers 16, alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und jetzt, damit der Mensch Gottes, und das ist im Neuen Testament jeder Christ, im Alten Testament waren es besondere Persönlichkeiten. Paulus sagte, jetzt hat jeder den Geist und jetzt ist jeder in diesem Sinne ein Mensch Gottes. Ein Mensch, der Gott gehört und ihm dienen will. Damit der Mensch Gottes gerüstet sei. Und dieses Wort gerüstet wird in der Chiropraktik gebraucht. Das heißt zurecht rücken oder renken. Die Glieder wieder aufeinander zuordnen, zusammenbringen, sodass sie funktionsfähig sind. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen dieses Zusammenrücken, dieses Aufeinandereinstimmen in unserem eigenen Wesen zwischen den verschiedenen Gebieten unseres Seins, unseres Wesens, Verstand, Gefühl, Wille, Geist, Seele, Leib und so weiter. Wir müssen da wissen, wir müssen lernen zu funktionieren, biblisch zu funktionieren. Dann die Glieder in der Gemeinde, das sind die Christen, dass sie zusammengerückt werden, die zwei funktionsfähig, ein Bein, ein zweites, und das Gelenk ist, wo sie sich treffen, wann sie sich treffen, dass sie dann zusammenpassen und zusammen dienen können. Die zwei dann das nächste Mal und die zwei das nächste Mal. Überall, wo Christen einander begegnen, sie dann funktionsfähig ist. Wie? Wenn jeder Gläubige zu Hause in der Bibel sich genährt hat und herangebildet hat. Dann kann das geschehen, damit der Mensch Gottes gerüstet und funktionsfähig sei, zu jedem guten Werk gerüstet und funktionsfähig gemacht. Das ist die beste Bibelschule. Ich hoffe, ich kann Mut machen dazu, hier einzusteigen und sich vom Heiligen Geist und vom Herrn Jesus lehren zu lassen. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein edler Diener Jesu Christi sein, genährt und herangebildet, durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Zwei Kurse, wenn Sie es so haben wollen. Zwei Gebiete. Worte und Lehre. Aber eine Lehre, die ein Folgen beinhaltet. Also eine Tatlehre, die zur Tat führt. Durch die Worte des Glaubens. Nun, wir haben schon gesprochen vom Wort Gottes als Thematik für Nähren und Heranbilden. Diese Worte sollen Worte des Glaubens sein. Erstens, sie sind Worte des Glaubens, weil sie das Vertrauen verdienen. Davon habe ich schon gesprochen. Sie sind Worte, die Glauben fordern. Zweitens, sie sind Worte des Glaubens, wenn wir ihnen Glauben schenken. Timotheus soll den Schriften Glauben schenken. Nicht nur, dass sie es fordern, sondern dieses Vertrauen soll der Schrift geschenkt werden. Von Worten, denen er vertraut, soll er sich nähren. Und nur dann sind sie Nahrung. Wenn er sie anzweifelt, werden sie kaum Speise sein. Aber wenn er dem Wort Gottes Glauben schenkt, dann wird es ihn nähren können. Wir werden also der Heiligen Schrift Vertrauen entgegenzubringen haben. Wollen wir das tun? Von ganzem Herzen. Denn geben wir es doch zu, jeder von uns, wenn er seine Bibel liest, stößt immer wieder auf Fragen und fragt sich, kann es denn wirklich so sein? Es kommt unwillkürlich diese Frage. Wenn sie aufkommt, wollen wir sie ernst nehmen? Gott nimmt sie ernst. Er weiß um unser Gemüt. Aber wollen wir nicht zu lange dabei stehen bleiben? Ist es wahr? Kann es so sein? Sondern wollen wir im Vertrauen wissen, es ist so, ich selbst habe es zur Genüge erlebt, ich habe keinen Grund, hier anzuzweifeln. Ja? Denn es ist eine allgemeine Lebensregel seit Anbeginn der Welt. Wenn ich gute Erfahrungen gemacht habe und keine negativen Erfahrungen gemacht habe, habe ich keinen Grund anzuzweifeln. So lernen wir das Leben. Das kleine Kind, das auf die Welt kommt, kommt als Ungläubiger auf die Welt. Das wissen Sie doch. Die Mütter wissen das. Warum schreit denn das Kind? Ja, es hat Hunger. Nee, weil es Angst hat, es wird sterben. Es kann Hunger haben und immer noch nicht schreien, muss es immer noch nicht schreien. Jede Mutter weiß, mit jedem Tag kann der Abstand, der Zeitabstand zwischen Hungermeldung und Beginn des Schreiens sich verlängern. Ja? Oder irgendeine andere Not, das Kind meldet sich. Ja? Aber je mehr Erfahrung das Kind mit der Mutter macht, je länger, je stärker wird das Vertrauen, bis es ruhig wird. Ja? Es muss nicht schreien, es muss nicht laut werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Kinder, die solche Behandlung bekommen, denen wird Vertrauen in den Existenzwurzeln gleichsam eingeflößt. Die wachsen auf als vertrauensvolle Personen, ruhige Personen, wo man aber negative Erfahrungen dem Kind lässt machen. Ja? Es darf uns nicht vertrauen. Wir sind nicht zuverlässig als Eltern. Oder es hat keine Eltern. Das Kind wird irgendwie hin und her geworfen. Traurige Geschichten gibt es da. Da natürlich darf man sich nicht wundern, wenn das Kind unruhig und verwirrt aufwächst. Wir dürfen der Heiligen Schrift vertrauen. Wir dürfen ruhig werden in Gegenwart der Heiligen Schrift. Und keiner von uns hat je einen Grund gehabt, irgendein Wort in der Heiligen Schrift anzuzweifeln. Ja, ich habe gebetet, aber Gott hat nicht erhört. Das hast du nicht von der Bibel. Das ist dein Denken, nicht das Denken der Bibel. Die Bibel sagt uns, dass Gott jedes Gebet hört. Und er hört zu seiner Zeit. Und auch das Kind bekommt seine Milch zu seiner Zeit. Das muss das Kind lernen. Ja. Und wenn es das lernt, dann braucht es nicht zu schreien. Es wird schon kommen. Ja. Ich hatte eine nette Erfahrung während des Krieges. Wir waren unterwegs als Soldaten in einer Kolonne. Und aus irgendeinem Grund hielt die Kolonne in einem Dorf oder einem Ort. Und unser Auto war gerade gegenüber einigen Häusern. Und da war ein kleiner Hof und eine Frau kam raus, aus dem Haus. Und ich verstand etwas Holländisch, das war in einer flämisch sprechenden Gegend. Und ich hörte die Mutter rufen, komm direkt zurück. Das heißt, das Kind hatte offenbar sich gemeldet, als die Mutter rausging. Typisch natürlich. Und dann sagt sie zum Kind, ich komme direkt zurück. Ja. Und da war es still. Ja. Das heißt, das Kind hatte genug gelernt bei der Mutter, dass es diesem Wort Vertrauen schenken konnte. Sie wusste ja gar nicht, das Kind wusste gar nicht, wie lange die Mutter weg sein würde. Ja. Aber die Mutter meldet, es wird nicht lange sein und ich komme zurück. Und das Kind hat gelernt inzwischen, der Mutter zu glauben, und dann kann es ruhig sein. Die Mutter kommt gleich zurück. Wenn es jetzt aber doch etwas länger dauert, dann beginnt das Kind unruhig zu werden, nicht wahr? Aber es braucht schon seine Zeit, bis es dann wirklich eine Krise gibt. So lernen auch wir, unsere Erfahrungen zu machen mit dem Wort Gottes. Und keiner von uns hat je Grund gehabt, aus seiner Erfahrung Gott anzuzweifeln oder irgendeinen Vers in der Bibel anzuzweifeln. Nehmen wir das mit. Vertrauen wir unserem Herrn, auch wenn er nicht mal antwortet. Ich komme direkt zurück. Das heißt, ich komme bald zurück mit einer Antwort. Gleichsam, ja. Ich komme schon mit meiner Antwort. Und wenn es bis zum Morgen braucht, aber die Nacht währt nicht immer. Ja? Der Morgen kommt und die Antwort kommt und das Licht kommt. Er belässt uns nicht allzu lange in unserer Dunkelheit. Worte des Glaubens. Weiter. Und der guten Lehre. Das überlappt mit dem vorigen. Zum Teil können wir hier ein hebräisches Und hinsetzen. Das hebräische Und kann übersetzt werden, manchmal im Deutschen mit das heißt. Es muss nicht addieren bedeuten, dies und das, sondern das Und kann heißen, dies, das heißt, so. Mit anderen Worten, es wird, kommt eine Wiederholung mit anderen Worten. Besonders in den Psalmen haben wir diese Art der Information. Und zum Teil können wir das hier so schreiben. Ich würde beim Und bleiben, ich bin beim Und geblieben, aber ich möchte jetzt, wenn ich auslege, wenn ich den Text verdeutliche, mitteilen, dass dieses Zweite zum Teil sich überlappt mit dem Begriff Worte des Lebens. Denn die Lehre oder Glaubens, Lehre ist das Wort Gottes. Das ist die Lehre, mit der wir umgehen. Doch geht das Wort Lehre ein Stückchen weiter. Das heißt, wir haben hier zum Teil, das heißt, mit anderen Worten Wiederholung, und zum anderen etwas Neues. Wenn wir uns also selbst nähren wollen und heranbilden wollen zu Dienern, die edel geachtet werden in den Augen unseres Herrn Jesus Christus, dann wollen wir mit Worten des Glaubens umgehen, mit der Heiligen Schrift als mit Worten des Glaubens und mit der Heiligen Schrift als einer guten Lehre. Und was ist das für eine? Paulus spezifiziert, das heißt, er verdeutlicht, der du nachgefolgt bist. In der deutschen Theologie, und das finde ich gut, pflegt man die Gotteswissenschaft aufzuteilen in zwei große Gebiete, Lehre und Handlung oder Praxis. Lehre ist die Dogmatik und das andere ist die Ethik. Was soll man glauben? Was soll man tun? Wie soll ein Christ oder ein Gottesfürchtiger leben? Wie soll er handeln? Glauben und handeln. Dementsprechend hat man Glaubenslehre und Ethiklehre. Dogmatik ist also die Glaubenslehre und die Ethik ist die Lehre vom Handeln. Die Lehre ist also beides. Das, was wir erst entgegenzunehmen haben als Glaubensgegenstand und das, was wir zu tun haben. Nun sagt Paulus von den Worten des Glaubens oder von der Heiligen Schrift, es ist eine gute Lehre, der Timotheus nachgefolgt war. Aber wieder, er sagt, lassen Sie mich wiederholen, dann wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der guten Lehre nachgefolgt war. Das muss also im Voraus kommen. Timotheus hat zuerst sich mit der guten Lehre zu beschäftigen und ihr nachzufolgen und dann ist er imstande, andere zu lehren, zu unterweisen. Genau wie bei den anderen Punkten. Hier ist also nicht nur eine Verheißung, er wird dieses sein, jemand, der nachgefolgt hat, sondern es ist eine Aufgabe, die hier eingebaut wird. Eine sehr feine Art zu lehren. Der Apostel Paulus ist ein guter Lehrer, auch für den Timotheus. Kommen wir zur Nachfolge. Wann wird Timotheus nachgefolgt haben? An zwei Stellen. Einmal, vielleicht können wir sagen an drei Stellen. Zuerst war er ja zu Hause erzogen worden durch die Mutter und durch die Großmutter in den Worten Gottes, in der Heiligen Schrift. Alten Testamentes zunächst. Und da die Mutter und Großmutter aber auch gläubig waren an das Evangelium, werden sie auch im Evangelium unterwiesen haben. Wir wissen nicht genau, wann er zum Glauben kam. Vielleicht erst durch Paulus, als er vorbeikam auf seiner ersten Missionsreise. Auf jeden Fall, Timotheus kommt in die Gemeinschaft von Gläubigen. Er wird auch von den Ältesten im Kreis der Gläubigen, wo er zu Hause ist, verabschiedet mittels Handauflegung. Also er kennt die Gemeinschaft der Gläubigen und wird auch dort sein Leben geführt haben. Also zu Hause bei Mutter und Großmutter ist er der guten Lehre nachgefolgt. In der Gemeinde ist er der guten Lehre nachgefolgt, sodass er sich bewährt hatte, sodass er Paulus auffiel und er sagen könnte, das ist ein junger Mann, den hätte ich gern mitgenommen. Und er ging auf ihn zu und lud ihn ein, mit ihm zu kommen. Und so wird er ein Schüler von Paulus. Und da ist sein dritter Werdegang oder sein drittes Werden, die Zeit seiner Entwicklung. Er hört, was Paulus anderen sagt, er ist dabei, hört zu. Paulus kann später sagen, was du in Gegenwart von vielen Zeugen hörtest. Das ist gleichsam seine Schule, seine Ausbildung, seine Weiterbildung. Aber dann auch gar in der Praxis. Er lernt, Koffer zu tragen, mit Schriften umzugehen und dies und das zu tun in der Nachfolge des Paulus. Er ist dort ein Schüler. Und in diesem Leben, in dieser Lebensführung folgt er der guten Lehre nach. Er lernt, als Christ und als Diener Jesu zu leben. Und jetzt ist es soweit, dass er alleine irgendwo hingeschickt werden kann. Wir wissen nicht, wann es das erste Mal war, aber jetzt ist er in Ephesus alleine. Und Paulus sagt, ich habe dich zurückgelassen, damit du den Auftrag, den Gott mir gegeben hat und ich dir weitergebe, damit du ihn wahrnimmst, damit du dort anweisest. Aber du bist der guten Lehre nachgefolgt. Tu das weiterhin und dann wirst du ein guter Lehrer Jesu Christi sein, ein guter Diener Jesu Christi sein. Die Nachfolge ist also eine ständige, wenn wir Christen sind. Wir lernen, was die Bibel sagt, und wir lernen so zu leben, wie es die Bibel sagt. Das ist eine lange Schule, aber es ist eine gute Schule. Und wer vom Evangelium geprägt ist, das ist etwas Schönes, ihn kennenzulernen und mit ihm zu sein. Wenn wir schwierige Leute sind, dann weil wir noch einiges zu lernen haben in dieser Nachfolge der guten Lehre. Wollen wir beten, dass wir gute Schüler sind, nicht nur Lehrer. Manch ein Lehrer sollte zuerst noch einmal bei sich selbst in die Schule gehen und sein eigener Schüler sein, bevor er wieder andere lehrt. Damit wir nicht anstoßen unnötigerweise, sondern wirklich bewährte Lehrer von anderen sind. Also, dann wirst du genährt und herangebildet sein durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die nächste Aufgabe im Anfang Vers 7, wir haben zwei in Vers 7, die vierte und die fünfte. Aber der profanen Altweiber-Legenden entschlage dich. Das ist kein Schatten auf alte Frauen. Das ist kein negatives Urteil grundsätzlich über Frauen. Als würde man sie Weiber nennen, wie das heute getan wird. Sondern Timotheus hatte selbst eine Großmutter gehabt. Und die hatte erzählt, und das haben Großmütter in Israel getan, und das tun Großmütter immer. Ja. Übrigens, Gott hat Großmütter gebraucht, um seine Sache gleichsam zu retten in dem großen Land Russland. Man schreibt es ihnen zu. Die waren die alte Zeit noch gekannt hatten und das Vakuum gleichsam überbrückt hatten der schweren Verfolgung. Und als es dann etwas begann zu tauen, waren sie da und erzählten, so und so hat man es gemacht. Und wenn Bibeln vorhanden waren, dann konnte man beginnen, im kleineren Kreis zu lesen und so weiter. Großmütter können zum großen Segen werden, wenn sie Christen sind. Aber wenn nicht, und sie aber religiös sind, dann können sie allerlei Unheil anstiften, so wie jeder von uns. Aber nun sind einmal Großmütter Erzähler. Das liegt im Wesen der Sache. Und war daher wahrscheinlich dieser Ausdruck. Pass auf, womit du dich befasst. Nicht mit Legenden. Im Judentum gab es solche Legenden. Ich habe das vorhin angesprochen. Wir haben sie zum Teil im Talmud. Wir haben sie in den Apokryphen. Geschichten, die nicht notwendigerweise wahr sind. Passen auch Sie auf, wenn Sie hören, das hat ein Rabbi mal gesagt oder das waren diese Geschichten und so weiter, die da rumgereicht werden. Mir hat dann jemand eingeladen und die Geschichte von dem Rabbi, der einen alten Mann, 100 Jahre alt, Landstreicher, ja, eingeladen hatte und den er dann aber wegwies oder von sich wies, weil er ein Atheist war. Ja. Vielleicht hat es sich zugetragen, vielleicht nicht. Es ist eine nette Geschichte, man kann etwas davon lernen, durchaus. Aber es ist eine Legende. Ja. Es ist eine Legende. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel Zeit mit solchen Geschichten verbrauchen. Paulus sagt, pass auf, womit du dich beschäftigst. Beschäftige dich mit zuverlässigen, mit wahren Geschichten. Und die hast du in der Heiligen Schrift. Das weißt du von deiner Mutter, das weißt du von deiner Großmutter. Die hat dir nicht allerlei Legenden erzählt. Sie ist dein Vorbild, sagt er im zweiten Brief. Ja? Und befasse dich mit dem, was sie dir erzählt hat, vom Worte Gottes. Und dann wirst du ein guter Diener sein. Pass auf, womit du dich beschäftigst. Timotheus ist Jude. Und wenn hier von diesen Legenden die Rede ist, dann werden das zunächst einmal jüdische Legenden gewesen sein, von deren es genügend gab. Und diese soll er meiden. Es gibt inzwischen neue Legenden, es gibt Märchen und so weiter, christliche Erzählungen. Passen wir auch auf, was wir unseren Kindern als Speise geben. Ich halte eine ganze Menge von den Kassetten, die herumgereicht werden, nicht für geeignet, Kinder zu erziehen. Wir sollten viel mehr Gewicht legen auf wahre Geschichten, die von der Heiligen Schrift kommen, oder wahre Geschichten aus Missionsländern und so weiter. Biografien sind sehr gut, sehr gutes Erziehungsmittel für Kinder, Bücher und Kassetten. Die profanen Altweiber-Legenden, der profanen Altweiber-Geschichten oder Legenden, entschlage dich. Übe dich aber hin zur rechten Ehefrucht. Hier haben wir wieder dieses Wort. Ich denke, wir befassen uns schon einmal damit. Jetzt gilt es, sich darin zu üben. Das griechische Wort bedeutet etwas wörtlicher gute Pietät, aber ich versuche, Fremdwörter zu meiden. Das Wort Pietät ist eigentlich Frömmigkeit, aber Frömmigkeit passt nicht einem jeden. Mich stößt es nicht, also ich habe nichts Besonderes dagegen einzuwenden, aber ich bekomme mit, dass einige Leute das Wort nicht mögen, wahrscheinlich wegen falscher Frömmigkeitserfahrungen oder Erfahrungen mit falscher Frömmigkeit. Gut, dann meiden wir es. Dann gebrauchen wir das Wort Ehefurcht, das kann man gebrauchen. Rechte Ehefurcht, gute Ehefurcht. Wir haben dieselbe Vorsilbe hier, ich muss zwei Wörter gebrauchen. Oder wir müssen zwei Wörter gebrauchen an dieser Stelle. Das Wort ist gebildet aus zwei Wörtern. Das erste Wort als Vorsilbe ist dasselbe, das wir als Vorsilbe im Wort Evangelium haben, EV. Diesen Buchstaben kann man im Griechischen mit Ü aussprechen oder mit als V. Entweder F-Evangelium oder Evangelion. Es ist ein Wort, dass wir auch im Deutschen manchmal haben, Euphorie, da kommt es, das haben wir vom Griechischen, EU ist dieselbe Silbe, gut oder recht. Und nun haben wir eine Pietät oder eine Frömmigkeit oder eine Ehefurcht, die eine rechte ist. Es kann ja eine falsche geben, je nach Gegenstand, je nachdem, was wir fürchten oder wofür wir was wir respektieren, was wir in Achtung halten. Ja. Es geht hier um die rechte Ehrfurcht und diese bringen wir Gott und seinem Wort entgegen. Dies scheint das Wort zu sein, das Paulus für die Ethik gebraucht. Er spricht einmal, das dürfte im zweiten Brief sein, Kapitel 1, Vers 13, halte dich an das Muster gesunder Worte. Das ist Dogmatik. Das ist die Lehre des Wortes Gottes. Wir haben ein Muster, die Gemeinde ist hier nie kreativ. Sie zitiert immer. Sie hat ihre Bücher und sie zitiert dies und das ist, wodurch sie sich nähert. Eusebia, das ist das griechische Wort, gute Ehrfurcht, rechte Ehrfurcht, ist der Lebenswandel, den das Muster guter Lehre hervorruft, hervorbringt, ja, gebiert. Paulus legt besonders in diesen letzten Briefen seines Lebens an Timotheus und Titus großen Wert auf diese Lebensführung. Petrus kann das Wort auch gebrauchen, rechte Ehrfurcht. Es gilt also, vom Wort Gottes her, von der guten Lehre her, getränkt zu sein, durchzogen zu sein von der Wahrheit Gottes, sodass sie unseren Charakter bildet. Ich mag das deutsche Wort prägen. Es ist ein schönes Wort. Das Wort Gottes möchte uns prägen, einen Stempel aufbringen, ja? Sodass wir den Stempel, die Prägung des Wortes Gottes, sprich das Gesicht von Jesus Christus, das Wesen von Jesus Christus annehmen. Jesus Christus selbst ist das vollkommene, exakte Gepräge Gottes. Das exakte Gegenüber, das Ebenbild von Gott. Und wenn wir unsere ursprüngliche Bestimmung erreichen wollen, Gottes Ebenbild zu sein, dann werden wir das über Jesus erreichen. Dazu hat uns Gott Jesus als Erlöser gegeben. Damit wir so werden, erstens erlöst werden durch ihn und dann in sein Ebenbild gestaltet werden. Und dann glaubt man nicht nur etwas, dann hat man nicht nur einen Glauben als Christ, dann ist man nicht nur ein Glaubender, dann weiß man nicht nur etwas, sondern dann handelt man nach einem gewissen Schema, nämlich dem Charakter von Jesus Christus. Er ist das Schema, er ist das Vorbild. Dazu sind wir gerufen worden. Blättern wir schnell zurück zu Römer Kapitel 8. Und dann kommen wir zum Schluss. Römer Kapitel 8, Vers 28 und weiter. Wir wissen aber, wieder das Wort Wissen, das die Bibel gern gebraucht. Wir dürfen überzeugt sein. Wir wissen, Doppelpunkt, denen, die Gott lieben oder Gott liebenden, aber im Deutschen gebraucht man gern lieber Tätigkeitswörter, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen, wie ein Mosaik, ein lebendiges Mosaik, ja, ein sich bewegendes Mosaik. Es geht hier um ein Werden, eine Geschichte. Durch die Geschichte hindurch handelt Gott mit allen Fügungen unseres Lebens. Und diese Fügungen führen zu einem Gebilde. Denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Der Effekt, das Resultat dieser Wirkungen Gottes, der Hand Gottes in allen unseren Erlebnissen, in jedem Erlebnis, ist etwas Gutes. Aber das ist etwas allgemein, nicht wahr? Aber es ist gut, wenn wir es einmal zur Kenntnis nehmen. Es ist etwas Gutes. Aber jetzt die zweite Frage, die weitere Frage, was ist dieses Gute, wohin alle Führungen Gottes und Fügungen Gottes zielen? Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Wir wurden gerufen von Gott in seine Gemeinschaft, 1. Korinther 1, Vers 9. Und wir wurden nach einem Vorsatz gerufen. Gott hatte einen Vorsatz. Und diesem Vorsatz entsprechend rief er uns. Das heißt, er hatte schon einen Plan fertig, als er uns rufen ließ durch Heiligen Geist und Wort Gottes und Evangelisten und so weiter. Er hatte schon diesen Vorsatz fertig. Und dementsprechend war der Ruf, komm, ich habe etwas vor mit dir. Du darfst kommen zu Jesus, wie du bist, aber du darfst bei Jesus nicht so bleiben, wie du bist. Das ist eine alte Losung unter Christen. Kommen, wie du bist, und du wirst ein anderer bei ihm. Nach seinem Vorsatz. Und was ist jetzt dieser Vorsatz? Es wird spannend, ja? Nun, das ist der Lehrer Paulus. Also, alles wirkt zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Warum? Wieso? Weil er die, die er im Voraus kannte, er wusste, wer zum Glauben kommen würde. Warum? Das sei dahingestellt. Das bleibt in der Schrift ein Geheimnis. Auch im Voraus bestimmte, und dies ist die Prädestination, dies ist die Vorherbestimmung, nicht zum Heil, da irren sich die Theologen, das ist nicht, was die Schrift sagt. Erwählung und Prädestination ist nicht dasselbe, wie man manchmal wähnt. Prädestination hat nicht zum Gegenstand das Heil, wozu man vorherbestimmt wird, sondern in welchem Zustand wird jemand sein, wenn er gerettet wird. Wird jemand gerettet? Wie soll er aussehen? Das ist die Frage. Und da hat Gott einen Plan gehabt. So soll er aussehen. Das Wort ist im Griechischen ein ganz einfaches. Eine Blaupause, wie man sie früher hatte, heute macht man es mit Computer. Einfach einen Plan. Eine Straße wird gebaut, ein Haus, irgendetwas wird geplant, auch in der Wirtschaft. Dieses Vorbild, diese Vorlage, die man zusammenstellt, wie soll es werden? Das ist dieses Wort. Und Gott hat vorgeplant, wie wir aussehen sollten. Und das ist das Gute, das ist der Vorsatz, den er im Auge hatte, als er uns rief. Er rief uns wozu? Dem Ebenbilde gleichgestaltet zu sein. Und wer ist das Ebenbild? Der Sohn Gottes. Das ist das Ziel. Und jetzt wissen wir auch, was auf 1. Mose 3 folgt. 1. Mose 1, im Bilde Gottes geschaffen. 1. Mose 3, das Bild ist verstümmelt. Was jetzt? Hier ist die Antwort. Oder zwischen jenem und diesem Text sollten wir nach Kolosser 1, Vers 15 nehmen, 14 und 15. In 14 haben wir Jesus als Erlöser, in 15 denselben als Ebenbild. Der Erlöser ist unser Vorbild, unser Ebenbild. Und wir werden in sein Bild gestaltet. Das ist die Ethik. Nicht eine Reihe von Gesetzen oder Regeln, sondern ein Bild einer Person. Gott selbst sollen wir ähnlich werden. Das ist das Gute, wohin alle Fügungen unseres Lebens hinführen wollen. Haben Sie heute Erfahrungen gemacht? Gute oder schlechte? Sie waren alle gut, alle. Keine schlechten Erfahrungen haben Sie heute gemacht. Es sei denn, Sie haben gesündigt. Einer der Professoren sah mein Gesicht, als ich in dem Foyer war oder im Vorraum war. Wir gehen wohl zur Vorlesung, und das dürfte es gewesen sein. Wer sah mich da? Und er sagte du zu mir, man war ein Vater in Christus. Warum bist du so traurig? Es gibt nur einen Grund, traurig zu sein. Sünde. Und wir gingen weiter. Das genügte. Ja. Sonst sind alle Erfahrungen gut. Aber auch diese Erfahrung kann zum Guten dienen, wenn wir uns unterordnen und Ja zum Herrn sagen, zu seinen Wegen. Alle Erfahrungen sind gut, die wir mit Jesus machen. Und sie dienen dazu, dass wir Christus ein Stück ähnlicher werden. Sodass, wenn er kommt, wir so sein werden, wie er ist. Damit wir dem Ebenbilde gleichgestaltet werden. Gleichgestaltet zu sein, das ist das Ziel. Dazu bestimmt er uns, nämlich seinem Sohne. So dass er, die Folge, wenn das so ist, dann ist er Erstgeborene unter vielen Brüdern, die sich ähnlich aussehen. Die sich ähnlich sehen. Ja. Dann sehen wir so aus wie unser Bruder. Nun, er nennt uns seine Brüder, wir nennen ihn unseren Herrn. Zurück. Und dann kommen wir zum Schluss. Übe dich aber hin zur rechten Ehrfurcht. Dahin, das sei dein Ziel. Übe, praktiziere, lerne von Tag zu Tag. Lebe im Wort. An einer anderen Stelle sagt er, sei in diesen Dingen. Lebe in ihnen. Habe deine Existenz da. Lass deine Wurzeln da hineingehen. Übe dich darin. Hin zu dieser rechten Ehrfurcht. Denn die leibliche Übung ist nützlich. aber zu wenigem. Im Vergleich, ja, du kannst leibliches Training machen, aber es wird nur wenig nützen. Warum? Weil du nur kurze Zeit mit deinem Leib zusammen bist, hier auf Erden. Ja? Nur kurze Zeit. Dann ist es vorbei, wie ein Hauch. Aber wenn du dich in der geistlichen Übung oder in der geistlichen, im geistlichen Training übst, in dieser geistlichen Ehrfurcht, dann wirst du ewigen Wert haben. Übrigens auch, sagt Paulus, für diese Zeit schon.